Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.
In diesem Internet gibt es von Jochen Knecht ein sehr interessantes Zitat. Dachte nicht im Traum daran, dass aus der Kombination von Journalismus, Auto und Internet mal ein seriöser Beruf werden könnte. Heute ist er bei Automotorsport Chefredakteur fürs Digitale. In dieser Podcast-Folge soll es deshalb auch um den Autojournalismus von heute gehen. Und, wie Sie gleich hören werden, ist es ein echter Plausch geworden. Obwohl wir uns noch nicht persönlich über den Weg gelaufen sind, hatten wir schon vor der Aufnahme einen sehr guten Start. Jochen stellte nämlich fest, dass wir beide schon mal für den Comicverlag E. Harper gearbeitet haben. Und damit tun ab für ein ziemlich lockeres Interview über den Medienwandel, der inzwischen mehr als 20 Jahre andauert. Jochen, du bist quasi aus meiner Perspektive auch jemand, der digital durch und durch ist, so würde ich das mal nennen. Seit 2000 in etwa habe ich mir mal gemerkt, nach unserem Vorgespräch bist du auch auf jeden Fall schon in dieser Internetwelt unterwegs. Wenn du jetzt auf diese, ja, nennen wir mal 21 Jahre Online-Journalismus oder jetzt fast 22 Jahre Online-Journalismus zurückschaust, was hat sich aus deiner Sicht getan? Also gerne nochmal so ein bisschen so kurz vorm Krieg erzählen.
Ja, danke für die 22 Jahre. Weißt du, wie alt ich mich jetzt gerade fühle? Freue mich. Ich weiß gar nicht, ob es so lang ist. Ich habe zwischendurch auch ganz bewusst ein bisschen Print gemacht, weil mich, und das, da sind wir eigentlich schon mittendrin, weil mich die Printkollegen genervt haben, die gesagt haben, ja, Digitalus, ihr wisst ja gar nicht, wie dieses Print geht. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht, deshalb mache ich ein bisschen Print. Und dann lasse ich mir nie wieder sagen, ich weiß nicht, wie dieses Print geht. Aber mal von vorne, du wolltest ja Geschichten aus dem Krieg. Es hat sich, glaube ich, alles verändert und doch wieder nicht. Warum doch wieder nicht? Es ist immer noch Journalismus. Und ich bin damals, als ich angefangen habe, ich habe angefangen bei, Achtung lustig, funonline.de. Das war ein Ableger von des altehrwürdigen E-Harper Verlags, damals noch in Stuttgart, später dann in Berlin. Und das war sozusagen die Bravo im Internet mit vielen hunderttausend Usern und Teenies, die da gechattet haben, wie verrückt. Und da habe ich digital angefangen und fand das wahnsinnig spannend. Aber auch da haben schon die Verlagsgranten und Größen, die ganzen Comics und so gemacht haben, die fanden das nicht so wahnsinnig spannend. Die haben es einfach nicht verstanden. Und dann direkt zu Grunau und Ja, Stern.de. Und das war damals wirklich, Front. Das war Frontkampf. Die Online-Redaktion saß damals noch in einem anderen Gebäude, in so einem alten Kontorhaus. Es ging jeden Tag quasi, jede Woche gingen Gerüchte durchs Haus, das jetzt endgültig zumachen, dieses Stern.de, weil es ist ja völlig Irrsinn. Da saß auch so eine ganz absurde und doch auch spannende Mischung aus abgelegten Printredakteuren, die nach 40 Jahren weggelobt wurden oder weg ins Exil geschickt wurden. Junge, völlig übermotivierte Typen, die versucht haben, Stern.de zu machen. Und da war jedes Ressort wirklich nur einfach besetzt. Also pro Ressort ein Redakteur. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und trotzdem war es cool. Ich kam da hin und sollte Sport und Auto in einem Ressort machen. Wie lange war ich da? Gefühlt 5, 7 Jahre. Also lange für meine Verhältnisse. Und das war unfassbar anstrengend, überhaupt einen kleinen Fingernagel in diese Printredaktion zu kriegen. Das war schon daran auch festzumachen, dass die Printredakteure gar nicht wussten, wer dabei digital arbeitet in ihren Partnerressorts. Und du hast da E-Mails geschrieben und da bekamst nie eine Antwort. Und irgendwann habe ich dann herausbekommen, warum, weil der Kollege, an den ich da geschrieben habe, der hat noch nie eine E-Mail gelesen damals. Also das war wirklich die Zeit und das klingt jetzt, es ist wahnsinnig amüsant, aber das war die Zeit, als es auch beim Stern noch Kollegen gab, die wirklich Texte der Sekretärin diktiert haben. Und die hatten zwar auf dem Schreibtisch einen Desktop-Rechner-PC stehen, aber der war quasi original verpackt seit 10 Jahren.
Okay.
Das gab's also, und das gab's im Autoressort. Und ich hatte das große Glück, dass der Harald Kaiser, der damals Ressortleiter war beim Stern Auto, dass das ein ehemaliger E-Harper-Mann war. Er hat Hobby gemacht bei E-Harper und er war Schwabe. Und ich bin ja auch Schwabe. Über diesen Draht hat es dann funktioniert, dass wir langsam mal angefangen haben zu sagen, wäre es nicht eine gute Idee, wenn wir die Testwagen zusammen bestellen? Und wäre es nicht eine gute Idee, wenn wir abstimmen, wer welches über welches Auto schreibt? Und so fing das langsam an. Und dann war das immer noch nicht die große Liebe. Aber das Einschneidendste für mich war dann damals der Golfkrieg. Ich weiß nicht, war es der erste oder war es der zweite? Das muss der zweite gewesen sein. Da haben wir wirklich das erste Mal als Redaktion, als digitale Redaktion bei Stern.de festgestellt, oh, wir haben einen unfassbar großen Hebel, weil wir ja live machen können. Ja, wir haben dann angefangen, so ein First-Shot-Newsletter zu erfinden. Also sprich, User konnten sich eintragen und haben dann von uns eine Push-Mitteilung bekommen, wenn der Krieg quasi losging. Also mit dem ersten Schuss kriegen sie sofort eine Push-Benachrichtigung. Gab es damals noch nicht. Haben wir uns ausgedacht. Und dann haben wir angefangen rund um die Uhr und haben wirklich dann auch angefangen, Ping-Pong zu spielen mit den Print-Kollegen. Also gab da einen Kollegen, der heißt Panzer Thomsen.
Oh Gott, das klingt gefährlich.
Der hatte aber in seinem Büro, der war auch so einer mit dem unausgepackten Rechner, aber der durfte alles fahren, was militärisch sich bewegte, also auch alles mit Ketten und so weiter. Und der hatte quasi ein zwar mal ein sehr analoges Archiv, aber ein Archiv sämtlicher Kriegswaffen, die es so gab damals. Russisch, chinesisch, amerikanisch, alles. Das heißt, ich habe nichts anderes gemacht, als nur mit Panzer-Thomsen im Büro zu sitzen und rauszusuchen, mit was haben sie gerade wieder geschossen? Und dann haben wir da quasi aus erster Hand Bilder aus Büchern rausgescannt und haben Technikgeschichten gemacht. So, alles natürlich, Krieg ist scheiße, wissen wir alle. Darum geht's aber gar nicht, sondern das war das erste Mal, als auch die Print-Kollegen wahrgenommen haben, boah, da können uns diese Digital-Yogis helfen, weil sie schnell sind, weil sie unglaublich flexibel sind und weil sie die Marke positiv aufladen können. So fing das so ein bisschen an, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Und inzwischen ist es ja beim Stern, wie bei den anderen großen Häusern, voll integriert und in einem Gebäude und Newsroom hier und verzahnte Ressorts dort. Das war damals wirklich ganz, ganz der Anfang, aber ich war dabei. Trotzdem hast du immer wieder, ich bin ja Automobiljournalist, also ich schreibe über Autos beruflich, trotzdem hattest du immer wieder das Thema, dass wenn du auf einer Fahrveranstaltung warst, haben dir die ganzen Pressesprecher, die haben halt immer nur über das Heft geredet. Über Kuppen ist im Heft. Ja, nee, gar nicht, weil das ist dieses Internet. Und da war immer wieder, auch wenn du die Kollegen von der Fachmedien getroffen hast, die haben dich ja nicht ernst genommen, weil du so ein bisschen auf irgendwelchen Websites rumschreibst. Das fand ja keiner spannend. Und dann habe ich gesagt, nee, mach ein bisschen Print und bin dann nach Schwabach zu einem Ableger von der Autobild damals, Automobil-Tests hieß es damals, und habe einfach ein paar Jahre Hardcore-Autoreporter gemacht. Also ich habe das Bett quasi nie zu Hause gehabt, sondern ich habe nur in Hotels geschlafen auf der ganzen Welt und bin nur Autos gefahren. Habe darüber Hefte vollgeschrieben. War natürlich unterhaltsam irgendwie, hat aber natürlich so ein bisschen auch dafür gesorgt, dass ich erstens wusste, was ist eigentlich so ein Heftplan? Was braucht man sowas? Das Umgehen mit Redaktionsschlüssen, was man so halt als Printredakteur, Journalist wissen muss. Und das hat mich aber darin bestärkt, dass es albern ist, das getrennt zu betrachten. Wir haben uns damals wirklich auf Terminen getroffen. Ein Kollege, der Print gemacht hat, dann ein Kollege, der digital gemacht hat. Beide hatten einen Fotografen dabei. Wenn es gut lief, hat der Digitalo auch noch einen Kameramann dabei gehabt. Das heißt, 5 Leute vom gleichen Verlag auf der Fahrzeugpräsentation irgendeines Herstellers. Natürlich unglaublich witzig und hallo und waren schöne Abende, aber zielführend für das Verlagshaus war das nicht.
Das ist wohl so.
Es war immer ein großes Hallo, ah Mensch, du hier, man, toll, super, witzig, lustig. Heute ist es aber undenkbar. Also nicht nur bei uns, sondern ich glaube auch bei sämtlichen Konkurrenten, wenn man mal den Automotive-Sektor nimmt, das ist längst vorbei. Also wenn heute jemand irgendwo hinfährt und über ein Auto schreibt, dann hat er einen Fotografen dabei, bringt einen Text für digital mit und bringt die Bilder mit für digital. Und wenn es gut läuft, hat er vor Ort auch noch sich irgendwo ein VJ besorgt und hat auch noch ein paar gerade Sätze in die Kamera gesprochen. Das hat sich verändert. Es hat sich auch verändert, dass wir bei der Automotorsport zum Beispiel, da stellt keiner mehr die Frage, geht das erst ins Netz oder erst ins Heft, sondern wir betrachten das von Thema zu Thema. Das kann gut sein, dass 20 Themen als erstes online gehen, weil die zeitlich relevant sind oder weil sie eine Verderblichkeit haben und andere Themen, wo man sagt, nee, gibt es erstmal keine Konkurrenz, beziehungsweise sind wir die Ersten oder sind wir da alleine, da lassen wir den Printkollegen den Vortritt. Und das stimmen wir wirklich Thema für Thema ab. Wir versuchen inzwischen diese Kommunikation, dieses digitale Content, Automotive-Thema so zu sehen, dass wir völlig medienneutral die Themen planen und was dann wo landet, entscheiden wir im Team. Das ist bestimmt noch nicht so innovativ und modern, wie es bei den großen Verlagshäusern ist. Ich sage mal Spiegel, Zeit, Bild, dass wir alle in einem großen Raum sitzen und uns glücklich anlächeln. Das ist es bestimmt nicht, sondern wir haben immer noch unterschiedliche Stockwerke und sind auch rein baulich noch ein bisschen getrennt, einfach weil wir gar nicht so viel Bürofläche haben in Stuttgart. Aber wir kommunizieren ohne ohne Mauern und ohne ganz minimalen Vorbehalt. Also du hast immer noch das Thema, was machen die Onliner da, was machen die Printler da? Das ist aber gegenseitig. Also nicht jeder, der schwerpunktmäßig digital macht, muss zu 100% Verständnis dafür haben, was so ein Printredakteur macht. Das finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Wenn das Verständnis da ist und wenn die Akzeptanz und die Wertschätzung da ist, ist das völlig easy. Und das haben wir hinbekommen. War ein langer Weg, aber das haben wir hinbekommen. Und das geht auch weiter. Und das merkt man verstärkt, dass einfach ganz viele Kollegen, denen man noch vor 2-3 Jahren sagen musste, ah, du fährst zum neuen Golf, kannst du uns da bitte was mitbringen? Diesen Anruf musst du heute gar nicht mehr machen, weil der sieht in der Planung, ah, er ist beim neuen Golf und weiß, er muss einen Text für digital abliefern und ein Video muss er bitte auch machen. Und das kommt dann einfach. Du musst da gar nicht mehr viel Hand anlegen. Und das hat sich wirklich verändert. Und das hat sich, glaube ich, fast überall verändert.
Und wenn wir jetzt mal so gucken, du hattest das schon so ein bisschen angedeutet, gibt's was, wo du jetzt klar sagen kannst, das funktioniert bei Print besser als bei Online und andersrum? Also mal unabhängig davon, dass Bewegtbild natürlich bei Print nicht möglich ist.
Ich glaube, was bei Print, und das mag jetzt albern klingen, ich glaube, dass die Bildsprache in einem gedruckten Heft schon noch eine andere ist als im Netz. Warum glaube ich das? Wir haben, wenn wir online Texte veröffentlichen, das weißt du genauso wie ich, wir arbeiten natürlich im Netz durch unsere Redaktionssysteme streng reglementiert. Das heißt, wir haben festgelegte Bildformate, wir haben einen Fließtext, wo man halt Bilder reinhängen kann. Wenn wir Glück haben, können wir die links- oder rechtsbündig machen. Und wir können sagen, das ist das erste Bild, das ist das zweite Bild. Und wir haben in den Bildergalerien ein Foto und können Text unterschreiben. So, das ist dieses sehr enge Korsett, das eben Geschwindigkeit bringt. Wenn ich aber sage, ich möchte bei Print eine emotionale Story aus irgendeiner Wüste, in der man mit irgendeinem Auto fährt, bauen, dann kann ich natürlich durch die Freiheit des Layouts kann ich wunderbare Bildlandschaften gestalten auf der Doppelseite. Angeschnitten, rund, eckig, mit Filter, ohne Filter, weiß der Teufel. Und kann so eine gewisse Faszination in dieses doch alte Medium kriegen, dass ich digital auch kann. Klar kann ich digitales Storytelling machen mit irgendwelchen Tools, wo man hier scrollen, da scrollen und links und rechts und swipen. Das geht alles. Aber den Aufwand, wenn wir mal ehrlich sind, machst du dir im Alltag digital nicht. Machst du immer mal wieder. Machen wir auch bei AMS genauso. Aber halt nur für ganz bestimmte Dinge. Und das geht bei Print im Layout halt viel schneller. Und ich glaube auch viel effizienter. Dieses Spiel mit Bildsprache, das ist im klassischen Digitaljournalismus, glaube ich, schwieriger. Du hast, wenn du es auf die Spitze treibst, natürlich digital mehr Möglichkeiten, weil du kannst Fotos und Bewegtbild kombinieren, du kannst Social mit rein kombinieren, du kannst Interaktion rein. Natürlich können wir das digital viel, viel mehr, aber der Aufwand ist größer in meiner Wahrnehmung. Also das glaube ich, dass das Print noch besser kann. Und wenn ich auf unsere aktuelle Situation gucke, ist bei Print zumindest Stand heute die Qualitätssicherung auch noch besser als bei digital. Klar, wir haben digital Vier-Augen-Prinzip. Bei den Printkollegen ist da halt immer noch eine separate Schlussredaktion dazwischen. Also Vier-Augen-Prinzip plus Schlussredaktion plus Chefredaktion liest drüber. Also das ist schon nochmal eine andere Qualitätssicherung. Die Qualität ist nicht schlechter. Die Texte sind, glaube ich, qualitativ ähnlich. Wir haben auf AMS.de unfassbar tiefe Digitalstücke, Technikstücke, die so auch nicht mal im Heft laufen könnten, weil sie viel zu lang sind, aber unglaublich komplex und detailliert. Ich meine mit Qualitätssicherung die klassische Zahlendreher, Buchstabendreher und sowas. Da ist Print schon noch dem Digitalos ein Stück voraus, weil wir können es uns einfach digital nicht leisten. Ich kann mir nicht eine separate Schlussredaktion leisten. Das kann ich niemals bezahlen.
Und du hast schon das Stichwort Social Media so ein bisschen angestimmt. Mein persönlicher Eindruck ist, sie sind ein wahnsinniger Debattenbeschleuniger geworden. Und da rede ich nicht nur über Twitter. Früher waren das, weil du auch schon von Fun Online erzählt hast, und da ist ja auch so ein bisschen unsere Connection. Also ich habe etwas später nach dir bei EHPA in Berlin gearbeitet und kann mich erinnern, Fun Online war auch schon das Thema Foren. Spielt sowas wie Foren heute eigentlich noch eine Rolle, oder denkt ihr das quasi immer nur noch in den Netzwerken Dritter, wenn ihr über Social Media sprecht?
Letzteres. Ganz ehrlich, ich hätte natürlich gerne ein Forum, wie es Motortalk hatte oder hat. Na, also wenn wir uns mal die Kollegen rausnehmen, diese unfassbare Community aufgebaut haben, die inzwischen ja zum Mobile gehört. Natürlich hätte ich sowas gerne. Nicht nur als SEO-Keyword-Maschine, sondern da ist einfach eine unglaubliche Nähe zum Leser, und du bist direkt beim Leser. Du bist nicht auf den Netzwerken Dritten. Aber was alleine die Technikkosten, das hätte, also die Pflege, die Betreuung, das Community Management angeht, das würde sich ein mittelständischer Fachverlag wie die Motorpresse heute nicht mehr leisten können und auch nicht mehr leisten wollen. Das ist, glaube ich, rum. Leider oder zum Glück. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich hätte es gerne, aber ich weiß von online, wie unfassbar anstrengend sowas sein kann. Deshalb weiß ich gar nicht, ob man das noch braucht. Ich sehe auf der anderen Seite, dass es auch in den Netzwerken Dritter ganz gut funktioniert. Wir haben bei Automotorsport eine ganz lustige Konstellation. Unser Social-Media-Team ist nicht direkt der Redaktion zugeordnet, sondern ist so ein freifliegendes Individuum oder eine freifliegende Einheit, die den ganzen Verlag bedient. Und da arbeiten ausschließlich Frauen. Also die gesamte Social-Media-Kommunikation der Mutterpresse ist weiblich. Das war am Anfang nicht so ganz konfliktfrei. Da ging es gar nicht um weiblich-männlich, sondern da ging es darum, was machen die denn da mit unserem Content? Aber wir haben zu dem Zeitpunkt, oder der Verlag hat zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist schon 3 oder 4 Jahre her, es bringt nichts, das an die Redaktion ranzuhängen, weil ein professionelles Social-Media-Kommunikationsding ist was anderes, als einen digitalen Text zu schreiben. Das ist eine andere Profession. So ist dieses Team entstanden, um meine wunderbare Kollegin Franka Greiter. Nur Frauen und inzwischen unfassbar erfolgreich mit Wachstumsraten, die sind atemberaubend. Macht Riesenspaß. Die haben einen eigenen Look erarbeitet, den wir inzwischen auch versuchen, fürs Web zu imitieren oder zu kopieren. Es ist ein eigenes Content-Team, die natürlich auch mit uns zusammenarbeiten. Geil, auf Ängste natürlich. Die Kollegen bringen ja Dinge mit. Ne? Also wenn du auf einem Termin bist, wenn ich heute zu irgendeinem neuen Skoda fahre, dann moderiere ich fürs Web und für YouTube mit einem professionellen VJ und stelle mich danach nochmal kurz vors Auto und mache so ein Hochkant-Kasperles-Video für Instagram oder für TikTok. Ich hasse Hochkant-Videos, das wissen meine Kollegen auch. Das ist so ein Running Gag.
Werden wir alt?
Oh, wir sind, also ich bin alt. Ich weiß nicht was. Ich hasse das, ich komme mir da so albern vor. Aber ich mache es natürlich, weil mir die Kolleginnen sagen, hey, das läuft super und passt perfekt. Und dann schickst du das zu den Mädels rüber und die bauen daraus eine coole Story oder ein cooles Reel. Und du sagst so, das war ich? Krass. Also wir haben das ein bisschen aufgeteilt und sind inzwischen sehr, sehr happy mit dem Thema Social, weil wir auch ganz bewusst nicht alles bedienen. Also wir haben ganz intensiv damit beschäftigt, über welchen Social-Media-Kanal kommuniziert eine Automotorsport und über welchen nicht. Bei uns sind es eben in der Hauptsache 3 Stück. Das ist Facebook, Instagram und TikTok. Twitter machen wir nur als Feed, also als automatisierten Feed. Und vom Rest lassen wir die Finger. Das hat sich bis jetzt bewährt. Ich glaube, weil du, um zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, das Thema Forum mag in einem super Special Interest Umfeld, keine Ahnung, der Peugeot 306 Fanclub oder so, mag das noch wahnsinnig wichtig sein. In einem Umfeld professioneller Journalismus glaube ich es eher nicht.
Nun ist ja das Thema Auto per se schon relativ emotionales. Jetzt sind wir gerade in so einer klaren Umbruchssituation. Die Elektromobilität, Volker Wissing hat sie jetzt quasi schon, der neue Verkehrsminister hat sie quasi schon als Gesetz benannt. Das Thema autonomes Fahren kommt dazu. Das ganze Thema Digitalisierung, Fahrzeugvernetzung kommt dazu. Was ich immer wieder merke, es wird überall wahnsinnig emotionalisiert darüber diskutiert. Moderiert ihr das in irgendeiner Art und Weise oder gibt es da vielleicht auch innerhalb der Redaktion, ich sag mal, so ein paar Gräben oder ist das inzwischen überall Usus und man sagt, man muss das nicht mehr moderieren, sondern einfach annehmen und als neue Technik ansehen und umsetzen?
Wir moderieren das, wir versuchen das ganz, ganz stark zu moderieren, weil wir müssen das moderieren. Wir befinden uns als Marke Automotorsport, die 75 Jahre alt geworden ist letztes Jahr, haben wir natürlich ein ganz anderes Spannungsverhältnis, wie ein wirklich von mir extrem gern gelesenes Spezialformat, Electrive zum Beispiel. Sowas ist großartig.
Danke.
Und das war nicht Fishing for Compliments, echt nicht. Also mein ganzes Team liest Electrive täglich. Ihr seid auch für uns quasi so ein Nachrichteninkubator, wenn man sagt, guck mal, was die da wieder ausgegraben haben, da springen wir gerne drauf. Aber Electrive fängt natürlich auf einer grünen Wiese an oder hat auf einer grünen Wiese angefangen und hat immer und ausschließlich diesen Fokus, ich nenne es mal neue Mobilität.
Ja.
Da tust du dir viel leichter, diese Marke zu positionieren und zu entwickeln. Und du führst auch ganz andere Debatten mit deinen Usern. Glaube ich zumindest. Wir sind eher die alte Tante Automotorsport, ist, glaube ich, eher vergleichbar mit dem, was in der Automobilbranche mit den großen Autoherstellern stattfindet. Also so ein VW, so ein Mercedes. Das ist eine Transformation am offenen Herzen. Weil du kommst aus einer verbrennerlastigen Historie. Klar, die haben nur Verbrenner gemacht und haben so ein bisschen lustig experimentiert. Geld verdient haben sie aber mit Verbrennern. Wir haben bislang das Geld ausschließlich mit Print verdient und so ein bisschen digital. Das dreht sich aber. Trotzdem ist die Kernzielgruppe, und bei Automotorsport lesen wir davon deutlich über 100.000 Abonnenten, die Kernzielgruppe kommt aber aus dem Zeitalter Verbrenner. Und wenn du den jetzt im 14-Tages-Rhythmus Print von Latz knallst, was ihr da an Verbrennern fahrt, hat keine Zukunft, dann fühlen die sich nachvollziehbarerweise veräppelt, nicht ernst genommen, beziehungsweise da fühlen die sich angegriffen. Und deshalb haben wir natürlich bei der Automotorsport gerade unglaublich viel damit zu tun, diese Interessenslagen miteinander an den Tisch zu kriegen. Ja, klar muss die Automotorsport das Thema Elektromobilität, E-Fuels, Wasserstoff, egal welche Antriebsform, sehr ernst nehmen, technisch sehr ernst nehmen und auch entsprechend einordnen. Und trotzdem müssen wir immer wieder gucken und sagen, Moment, an welchem Punkt dieser Transformation ist denn unsere Kernzielgruppe? Und da müssen wir Rücksicht drauf nehmen. Da muss zum Glück vor allem der Kollege Michael Pfeiffer Rücksicht drauf nehmen, der das Printheft bestückt, beziehungsweise Birgit Prima. Das müssen die aber sehr, sehr ernsthaft tun und das tun die auch ernsthaft. Ich habe es digital nicht ganz so schwer. Unsere Zielgruppe ist deutlich jünger und ist, was das angeht, auch deutlich homogener. Aber es ist ein Riesenthema, es ist auch in der Redaktion Thema. Natürlich hast du Kollegen, die vor allem aus so einem Sportfahrer-Motorsport-Eck kommen, die haben sich noch lange nicht dran gewöhnt, dass wir künftig alle elektrisch fahren sollen. Das sehen die mal ganz gepflegt, ganz anders. Wie gesagt, ich habe da auch großes Verständnis für. Ob ich deren Meinung teile, ist ja ein ganz anderer, ist ja eine ganz andere Geschichte. Und es ist an uns als Führungskräfte oder als Chefredakteure, es ist an uns, dafür zu sorgen, dass wir diese Interessen gegeneinander, miteinander an den Tisch kriegen und daraus ein Produkt machen, das in die Zukunft gerichtet auftritt, ohne die Gegenwart bzw. die Kernzielgruppe komplett mit dem Hammer aufs Hirn zu hauen. Das ist wirklich anstrengend, weil das sind Menschen, die seit 25, 30, 40 Jahren dieses Heft abonniert haben und sagen dir zu Recht, ihr habt die letzte Ausgabe war zu 3/4 voll mit Elektroautos. Was soll das? Ich bin Außendienstler, ich fahre 60.000 Kilometer im Jahr. Ja, weil welches Auto empfiehlt ihr mir denn gerade elektrisch, so ihr Lieben? Und dann stehst du da und sagst, ja, fahr doch Deutsche Bahn.
Naja, man muss auch mal neue Wege gehen, ne, an der Stelle.
Man muss, genau, das tut die Marke Automotorsport. Wir haben die Submarke Move gegründet, die sich ausschließlich damit beschäftigt, mit dem Thema elektrisches Fahren, autonomes Fahren, digitale Transformation. Um da ist auch glaubwürdig zu sein. Du wirst in jedem Heft, in jeder Ausgabe immer Elektromobilität finden. Und du wirst digital sowieso damit permanent konfrontiert, weil, du hast es ja gesagt, in diversen Ländern sind Elektroautos inzwischen, was die Zulassungszahlen angeht, führend. Wir haben diverse Hersteller, die gesagt haben, ab 2030 machen wir nur noch Elektro. Das können wir ja nicht weglächeln. So, und das begleiten wir ernsthaft. Das begleiten wir aber immer mit einem sehr, sehr technischen Hintergrund. Also wir halten nichts davon, von diesen Geschichten, die wir gerade immer wieder gerne lesen. Irgendein Reporter irgendeines Mediums steigt für 14 Tage aufs Elektroauto um und ist schockiert, dass man alle 300 Kilometer laden muss und stellt fest, oh, ich muss an so einer Ladesäule eine Ladekarte haben, sonst kommt kein Strom raus. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, weil du schickst auch keinen mit einem Diesel Mittelklasse-Kombi durch Deutschland, ohne dass er einen Geldbeutel dabei hat. Diese Geschichten finde ich albern, sondern wir versuchen bei Automotorsport wirklich mit so viel Professionalität und Abstand Mobilität zu beschreiben, zu testen, zu erproben und versuchen uns bei allem, vor allem von allem fernzuhalten, was in Richtung Boulevard oder Clickbait geht. Das ist mir persönlich wirklich extrem wichtig. Ich verschenke damit Klicks, das weiß ich. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf diese künstlichen Grabenkämpfe. Ich kann es nicht mehr lesen.
Und dann wäre tatsächlich noch so ein Part, der mich brennend interessiert. Wir haben auf der einen Seite ja immer wieder die Diskussion darüber, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute, die Medien nutzen, gefühlt immer kürzer werden oder immer kürzer wird. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich, gerade wenn du jetzt in deinem Segment im Digitalen bist, ja gefühlt so einen unendlichen Raum. Also wir können vollschreiben, wir können Videos hochladen, wir können alles machen. Aber am Ende des Tages muss es irgendeine Fokussierung geben. Wie geht ihr denn da am schlausten eigentlich ran?
Ob wir das schlau machen, weiß ich nicht. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich nehme da mich als Mittelpunkt des Universums. Die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer, der Leser, der UserInnen, kann ich mir bei meinem Social-Media-Team abholen, die natürlich Postings verwenden, die sehr kurz sind. Und darunter schlagen sie sich in den Kommentaren die Köpfe ein, weil kein einziger den Text gelesen hat, der dahinter liegt. Dann müssten sie sich nämlich die Köpfe nicht einschlagen. Ich versuche das wirklich ganz bewusst nicht zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeitsspanne runtergeht. Weil ich sage, das ist nicht meine Aufgabe, für eine immer schnelllebigere Zielgruppe, die überhaupt gar keinen Wert mehr auf Content legt, sondern nur noch auf Headline und auf Polarisierung. Ich nehme da keine Rücksicht drauf. Wir sind diejenigen, die im Zweifel auf 6,8 Millionen Zeichen Länge erklären, was ist eigentlich die Wahrheit zur Brennstoffzelle und was ist eigentlich die Wahrheit zum autonomen Fahren. Und da sind 3 Videos, 5, 8, 9, 10 Videos drin, da sind unglaublich viele Sprungmarken drin, weil das Thema Mobilität ist immer emotional, keine Frage, aber ist auch immer komplex, es gibt auch immer mehr als eine Wahrheit. Und ich halte nichts davon, so zu tun, als könnte man das in 140 Zeichen packen und in eine zugespitzte Headline. Ich halte davon nichts. Deshalb versuchen wir das zu vermeiden. Auch wir gucken natürlich auf Reichweite. Das heißt, wenn wir irgendwo eine Chance sehen, ein bisschen eine Kante einzubauen, wo Nutzer sagen, ah, guck mal, da stolper ich drüber oder da bleibe ich hängen, tun wir das auch. Aber wir machen kein Clickbait und wir machen keine, bei 12 Gründe, warum du das und das tun sollst, bei Grund 9 musst du weinen und sowas gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es im Zweifel tiefe Geschichten, lange Geschichten, techniklastige Geschichten. Und alles andere überlasse ich denen, die mit Polarisierung ihr Geld verdienen. Damit habe ich nichts zu tun.
Und eine Sache, die mir in den digitalen Medien vor allen Dingen aufgefallen ist, gerade die Autohersteller haben in den vergangenen Jahren ja bis zu kleinen Medienhäusern teilweise aufgebaut. Also wenn man sieht, wie so Player wie Daimler zum Beispiel Content jeden Tag produzieren und auch rausfeuern, allein über die Presseseite. Ist das für euch inzwischen ein Segen, weil ihr viel Material bekommt, mit dem ihr selber dann weiterarbeiten könnt? Oder ist es auch quasi zu einer, gewissen Konkurrenz geworden?
Beides, muss man ganz klar sagen. Die Owned-Media-Strategie der großen Autohersteller, Mercedes, das ist gesagt, VW, Porsche etc., ist vom Grundsatz her natürlich eine Gefahr für den Journalismus, wie wir ihn kennen. Da werden mit unglaublich viel Mühe und Budget werden da wirklich entzückende Geschichten produziert, die wir im Zweifel auch übernehmen. Aber wir müssen uns davor hüten, trotzdem nicht eigene Drehs zu finden. Und das ist unglaublich anstrengend, das ist auch unglaublich kompliziert und teuer und aufwendig. Aber wir tun das. Ob das noch Zukunft hat, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Weil je mehr Traffic und Reichweite diese Owned-Media-Teams der Hersteller machen, desto mehr sehe ich natürlich, wie wenig sie auf etablierte, arrivierte Fachmedien angewiesen sind. Das ist eine Entwicklung, die können wir gar nicht aufhalten. Die können wir nur lenken, indem wir diejenigen sind, die im Zweifel auch die unbequemen Dinge sagen und die natürlich ihr Geld verdienen mit Kooperationen etc., ganz klar, das muss man nicht, braucht man niemand vorlügen, aber wir müssen immer diejenigen sein, die eben nicht die Klappe halten, wenn es unangenehm wird. Und solange wir das hinbekommen, solange wir als Verlag in Familienbesitz in der Lage sind zu sagen, da ist jemand, der bezahlt Geld dafür, dass seine Teams, seine Journalisten, seine Redakteure auch mal unangenehme Dinge tun und der Anzeigenkunde mit Kündigung droht. Solange wir das aushalten können, mache ich mir da wenig Sorgen. Aber natürlich ist die Owned-Media-Strategie der großen Hersteller, es sind nicht nur Autohersteller, das ist ja in jedem Bereich so, ist natürlich extrem ambitioniert und für uns, für alle Fachmedien, glaube ich, tendenziell auch gefährlich.
Drehen wir nochmal den Spieß um. Am Ende des Tages ist es ja auch so, die Hersteller geben ja auch noch relativ viel Geld dafür aus, dass ihre Themen in den großen Medien landen. Mit Geld ausgeben meine ich in dem Fall nicht Marketing, sondern tatsächlich, die haben ja auch professionelle Teams, die PR und Kommunikation machen. Gibt's da eigentlich, wenn du jetzt mal in die Tüte sprechen dürftest, um so eine Wunschtüte irgendwie zu formulieren, gibt's da vielleicht auch was adressiert an die PR-Kollegen vielleicht passieren müsste, damit man vielleicht heute auch noch ein bisschen solider, entspannter und vielleicht auch ein bisschen transparenter miteinander zusammenarbeiten kann?
Ich persönlich, wir alle, meine Kolleginnen und Kollegen, wir haben alle ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den PR-Teams der Autohersteller, so es diese noch gibt. Und damit ist, glaube ich, deine Frage auch schon so ein bisschen beantwortet. Die PR-Teams der großen Autohersteller werden erstens immer kleiner, dramatisch kleiner. Da werden längst nicht mehr Stellen nachbesetzt und die werden Stück für Stück integriert, zusammengeführt mit den Marketingteams der Hersteller. Und das ist die große Gefahr. Wenn ich zurückdenke in den letzten, also 5, 6 Jahre und ich habe eine Frage gehabt zu einem technischen Zusammenhang eines Fahrzeugs, dann war es easy, bei einem Autohersteller einen technikversierten Kollegen ans Telefon zu kriegen, der mir das erklärt hat. Heute habe ich zwar dort oft Kollegen sitzen, die genau wissen, wie PR- und Marketingkampagnen funktionieren, aber wie ihre Produkte funktionieren, das müssen sie erst noch nachfragen. Und das macht es für uns kompliziert oder zunehmend kompliziert. Das ist keine Entwicklung, die jetzt auf Knopfdruck stattfindet, die findet so schleichend statt, aber das spüren wir. Das Zusammenführen von PR und Marketing ist das erklärte Ziel von beinahe allen großen Autoherstellern. Das können wir auch gar nicht verhindern. Aber wenn du mich fragst, wenn ich mir was wünschen darf, dann würde ich mir wünschen, dass sich jeder Hersteller weiterhin so eine sehr technikaffine, sehr versierte Produktkommunikationstruppe leistet, die gar nicht danach guckt, wie viel Reichweite macht denn die Information, die ich gerade mit dem Journalisten bespreche, sondern wie groß ist denn der Impact auf eine lange Sicht. Wenn ich einem Journalisten auf seine technisch anspruchsvolle Frage eine technisch anspruchsvolle Antwort geben kann, dann hat es im Zweifel 2, 3, 4 oder 5 Geschichten zur Folge, die daraus entstehen. Ob die eine riesen Reichweite haben, weiß ich gar nicht. Aber sie sind genauso wichtig. Und das sehe ich, das wird immer schwieriger. Und das wäre mein Wunsch. Lasst bitte die Produktpresse leben.
Jochen, ich glaube, das ist ein grandioses Schlusswort gewesen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du so offen gesprochen hast und dass wir da auch einen schönen Einblick bekommen konnten. An dieser Stelle sei wie immer gesagt, das ist mein Mantra seit, ja, wirklich, glaube ich, April 2020. Bleibt gesund.
Dem kann ich mich anschließen. Vielen Dank.
Der Medienrot Podcast, powered by Landau Media.